so semi-gut. Also dieses WebRTC, das ist irgendwie jetzt, ja, ich finde es nicht besonders gut, aber jetzt ist halt die Frage, wir sind 15 Leute, jetzt kannst entweder sagen, also jetzt kannst entweder sagen, du nimmst halt Zoom, wenn du das sinnvoll machen willst, also über 40 Minuten, dann brauchst du auch eine bezahlte Lizenz, dann bist du aber irgendwie 15, 16, 17 Euro, glaube ich, pro Monat, pro Person.
Was mit Skype für Unternehmen kostet, glaube ich,
das,
auch.
Gell? Das ist ja Teams. Also Skype for Business gibt es ja nicht mehr. Das ist,
naja,
okay. Ich weiß nicht, ob es nicht nur gibt, aber es ist auf jeden Fall halt nach Teams migriert. Teams, tatsächlich ist es sogar günstiger, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, dieses komplette Office 365 Paket zu verwenden, weil das kostet 10,50 oder sowas im Monat pro Mitarbeiter. Es ist, glaube ich, günstiger, das zu nehmen und dann Teams zu nutzen als Zoom. Mhm. Wir haben allerdings auch noch einen bezahlten Slack-Account, da kannst du ja auch videotelefonieren. Aber auch nur bis 15 Personen, wir sind 16. Das ist echt totaler Quatsch.
Ja, aber du hast doch wirklich seltenst mehr als 15 Personen in einem Call drin, oder?
Ja, wenn ein Weekly machst, schon. Also das sind ja alle da. Und du, also was halt total nervig ist, ist dann zum Wechseln, also zum sagen, gut, den Weekly machen wir mit 3CX, die Marketing-Stand-Up machen wir irgendwie mit Zoom und den anderen machst du mit Teams oder sowas. Also wenn, dann willst du schon das ganze System haben. Da bin ich jetzt noch ein bisschen unschlüssig, was wir da machen. Aber wie gesagt, bei meiner alten Firma, bei der News Factory, da war es ja Teams und ich bin damit eigentlich videokonferenzmäßig echt gut zurechtkommen. Diese Chat-Funktion, die hat mich in Wahnsinn getrieben. Vor allem, dass halt kein Giphy geht. Oder auf jeden Fall nicht so wie bei Slack. Da kannst du ja diese...
aber es gibt eine GIF-Suche inzwischen.
Ja, aber das ist alles nicht...
Ja, die ist ja...
Habt ihr Slack im Einsatz?
Nee, wir nutzen ausschließlich Teams.
Ja.
Und kommen, muss ich sagen, ganz gut damit zurecht. Ich mache jetzt morgen tatsächlich meinen ersten Volo-Workshop über Teams. Über Teams. Also einfach den jungen Kolleginnen und Kollegen da das mal nahe zu bringen oder mal zeigen, auch wie wir damit arbeiten, weil die haben damit jetzt kaum Berührungspunkte momentan eigentlich.
Ja.
Noch. Und so wie sich die Zahlen entwickeln, werden wir sicher noch den ein oder anderen Monat weiter sehr intensiv mit Teams arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass wir da im nächsten halben Jahr irgendwie groß was wieder zur Normalität zurückkommen. Naja. Ich nehme übrigens auf, gell? Bevor du jetzt anfängst zu lästern.
Ja, übrigens, was ich immer noch über Sascha Borowski und Uli Hagemeyer sagen wollte... Jetzt in der nächsten Viertelstunde Rand. Nein, Quatsch. Alles gut. Alles aber dann mache ich doch mal diese Begrüßung.
Mach doch mal die Begrüßung.
Hast du Hallo und herzlich dein, willkommen.
Du, sorry, hast du gerade dein Beauty-Light eingeschalten oder was war das?
Nein, ich habe, das ist ganz schlimm. Also in diesem Kellerbüro, das ich habe, das ist überall, das ist alles mit Drahtfree. Geregelt, weil ich kein Deckenlicht habe. Ja, ich habe zwei Stehlampen das habe ich jetzt schon seit März, habe ich auch eine Lampe, die die Wand anstrahlt, damit man mich in Videokonferenzen tatsächlich, also hauptsächlich deshalb habe ich besser sieht.
Ja.
Oder angenehmer sieht. So. Ja. Jetzt ist es aber so, dass diese eine Drahtfree-Leuchte, die hier in dieser Stehlampe drin ist, die hat einen kleinen Wackelkontakt oder die Lampe hat einen Wackelkontakt und manchmal geht sie einfach an und aus, so wirklich millisekundenmäßig. Das ist das, was du jetzt gerade gesehen hast. Und ich bin irgendwie zu faul, die auszuwechseln.
Das fang mal an. Ich muss mal über Zigbee ranten.
So einen leichten Epilepsieanfall bei meinen Videokonferenz-Teilnehmern. Hallo und herzlich willkommen. Episode 89 haben wir schon festgestellt. Hallihallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist Sonntagabend. Terminabsprache zwischen Michael und mir ist immer noch manchmal ein bisschen schwierig. So mit Kind und Kita und Corona-Pandemie ist wird es jetzt gerade nicht besser.
Nee.
Oder?
Ganz und gar nicht. Ganz und
also, ja. Was du jetzt, wir haben ja schon gesprochen, Michael ist jetzt auch wieder im Homeoffice trotz neuem Job. Was ich ohnehin schon mal fragen wollte, hast du das Gefühl, dass du jetzt bei der Kindererziehung irgendwie mehr mit dabei bist?
Das ist eine gute Frage. Also, ja, ich glaube schon. Also, was heißt Kindererziehung? Also,
oder überhaupt
Kind so Interaktion? Ja. Kind, nein, also, man ist auf jeden Fall mehr dabei. Also, das auf jeden Fall. Wobei ich schon so habe, dass ich jetzt Vormittag ist ja jetzt jeden zweiten Tag in der Schule noch und Nachmittag bin dann ich im Büro oben und ab und zu kommt er schon rein oder ab und zu komme ich halt runter und mache einen Kaffee und quatsch dann kurz ein paar Minuten mit meiner Frau und dem Kleinen, aber man ist halt schon näher dran und man verliert halt auch in der Früh weniger Zeit und abends weniger Zeit, also man ist halt einfach, man hat halt mehr Zeit für die Familie. Wir hatten jetzt am Donnerstag gerade zum ersten Mal den Fall, dass da hat er quasi keine Schule gehabt und meine Frau musste arbeitsbedingt wirklich ins Geschäft. Also hat keine Möglichkeit gehabt, einen halben Tag freizunehmen. Das heißt, ich habe so nebenzu Kinderbetreuung gehabt. Und auch das ging eigentlich ziemlich gut. Also ich meine, er ist jetzt ja auch schon 6. Also er ist jetzt nicht mehr kein kleines Kind mehr in Anführungszeichen. Also er ist jetzt ein Schulkind. Und er versteht das dann halt auch besser und er hat sich dann halt mit seinem Lego beschäftigt. Wir haben dann zwischendrin ein, zwei Runden Mensch ärgere dich nicht gespielt. Dann, wie ich in einem Call war, hat er halt mal kurz eine halbe Stunde Fernsehen schauen dürfen und dann das kann man ganz gut arrangieren dann schon doch. Und ich finde es immer noch erstaunlich, dass, also was jetzt so bei uns ankommt und wie er sich gibt, versteht er, glaube ich, schon, dass es um was es geht. Zum Beispiel jetzt auch die ganze Geschichte mit im Unterricht Maske tragen und dass es halt einfach jetzt nicht anders geht. Und ich glaube, ihm ist das jetzt nicht so schlimm, dass er das jetzt groß belastet. Also ihn nervt's klar. Würde mich auch nerven, wenn ich 4-5 Stunden am Tag die Maske aufhaben muss. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass es einen so groß beeinflusst, glaube ich.
Das ist, glaube ich, sowieso eine Geisterdebatte, die da geführt wird von Eltern für ihre Kinder, obwohl es denen ja einigermaßen wurscht ist. Also klar, es ist jetzt gerade nicht schön, aber das ist ja Schule auch nicht immer.
Nee.
Und trotzdem gehen nicht hunderte Eltern am Wochenende im Allgäu demonstrieren, weil es eine Schulpflicht gibt.
Ja, das stimmt. Wegen Schulpflicht nicht, wegen anderen Sachen schon.
Ja, das ist
wahr. Oh, ich hatte die Woche schon wieder so ein paar Diskussionen, also was heißt Diskussionen? Ich war im Edeka beim Einkaufen und dann war so ein Typ hinter mir und während ich an der Kasse stand, hat er den Abstand gehalten. Und dann habe ich meine Sachen auf den Wagen gelegt und das dauert dann halt. Und ich habe halt auch Abstand zum Vordermann gehalten. Und auf einmal, aus irgendeiner Laune raus, dreht er sich quasi mit dem Wagen um, dass der Wagen hinter ihm ist und er quasi Rücken an Rücken mit mir steht und sein Zeug einlädt. Und dann war das auch wieder mal so diese klassischen Unternasenträger.
Ja.
Und dann habe ich halt auch irgendwie gesagt, das muss doch jetzt auch nicht sein und bin dann halt nach vorne gegangen zu meinem Wagen, weil dann halt auch die Frau vor mir halt fertig war mit dem Einräumen, dass wieder halt der Abstand zwischen uns und da hat er mich schon so ganz komisch angemault von wegen, muss jetzt halt nicht so streng nehmen.
Naja. Ich finde die Situation momentan total schwierig und komme auch selber immer wieder in Überlegungen rein, wo du jetzt sagst, machst du das jetzt oder machst du das nicht?
Naja.
Also ein kleines Beispiel, gestern war ja das Wetter wirklich, wirklich schön und ein Freund hatte angerufen, ja komm, Der ist Braumeister und er hat noch hier von seiner Brauerei so ein kleines Bierfässchen und dann ist er Fußball auch noch. Also komm, jetzt, treffen wir uns alle nochmal, solange es noch geht, solange wir noch dürfen. Und dann zwei Herzen in meiner Brust geschlagen, so die eine, ich will mich jetzt, oder was heißt ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich jetzt nochmal einen Monat komplett wegsperren kann, möchte das auch nicht. Andererseits, na, 200 Wert in Kaufbeuren ist auch scheiße.
Ja.
Und dann diese Krücke gemacht, okay, also wir waren dann alle draußen, das hat ja passt. Aber mein letzten Endes, weißt du, auch schon wieder ein bisschen unverantwortlich, aber gleichzeitig, also finde ich, kannst du nicht, also ich kann es, glaube ich, nicht mehr so wie im Frühjahr, zu sagen, okay, ich bleibe halt 1,5 Monate einfach zu Hause.
Nee, das ist halt das Problem. Wir hatten jetzt am Wochenende auch so die Diskussion, wir wollten uns am Samstag eigentlich mit Freunden treffen und dann haben die plötzlich gesagt, ja, aber da kommt noch Familie XY dazu. Und dann habe ich halt gesagt, nee, muss nicht sein, sorry, weil Wetter war ja nicht so, also gut, am Samstag war schon noch gut, aber jetzt am Sonntag war es nicht so gut. War halt auch, wo ich gesagt habe, nee, das muss jetzt nicht sein, nur wir werden drin sein. Und zwei Familien muss halt einfach nicht sein, weil halt, weißt du ja, Kontakte halbieren. kennst du dieses Bild mit Mike Myers von mit der Kettensäge in der Hand.
Halloween, oder?
Ja, genau. Heißt der Mike Myers? Egal, auf jeden Fall mit.
Doch,
mit,
Mike Myers. Ist Mike
mit dem Halloween-Typ mit der Kettensäge und Maske tragen, Kontakt halbieren. Ja, nee, aber muss auch nicht sein. Und dann auch so, dann halt auch so Aktionen wie, komm, jetzt gehen wir noch schnell ins Restaurant, weil solange es noch geht, wo ich mir denke, nein, es geht jetzt schon nicht mehr.
Ja. eigentlich nicht.
Ja, und wir haben uns halt, gestern haben wir uns dann am Abend halt was vom Restaurant geholt und ich meine, für den ist es ja auch okay. Ich meine, ob wir da jetzt drin sitzen oder ob wir es einfach mitnehmen. Klar, wahrscheinlich hätten wir jetzt was noch getrunken bei ihm, was wir jetzt nicht haben, aber ich gebe dann halt schon immer ein bisschen großzügiger Trinkgeld, weil ich denke, muss ja...
Ja, trotzdem, das Geld, also wenn du ein bisschen Erfahrung in der Gastro hast, da wird das der allermeiste Gewinn tatsächlich über die Getränke erwirtschaftet und da kommst du mit dem Trinkgeld selten raus, glaube ich.
Ja, naja, es kommt halt darauf an. Also ich habe halt, was habe ich jetzt gegeben? Also wir haben für 50 Euro abgeholt zu viert. Und ich habe ihm, glaube ich, 15 Euro Trinkgeld gegeben.
Also, sehr fair auf jeden Fall. Nee, also muss man auch.
Nee, weil, also ich weiß nicht, momentan, also nicht, dass ich jetzt mit dem Geld um mich werfen kann, aber ich habe halt so ein Budget, dass ich halt, ich meine, ich hätte da sicher für 15 Euro getrunken, sagen wir mal so, wenn wir da beim Essen gewesen sind. Und so hat man halt im Prinzip weniger Getränke kosten, weil das Bier habe ich halt daheim oder das Wasser habe ich halt daheim und deswegen versuche ich das dann schon ein bisschen auszugleichen. Aber ja, ist eine schwierige Situation. Aber wir wollen ja nicht über Corona reden, wir wollen über deine Zigbee-Lampe, über deine Drahtvier-Lampe im Keller reden, die Blitzen anfängt.
Und über dumme Roboter.
Lass uns mal bei der Lampe bleiben, weil ich habe nämlich eine Anekdote zu erzählen. Ich habe ja ganz viele Zigbee-Lampen und auch viele so in diesen Zigbee-Thermometern und Temperaturfühlern und Kontaktsensoren.
Hast du die nicht inzwischen schon ausgetauscht? Wolltest du das nicht mal? Hattest du das nicht mal erzählt?
Ich habe einen großen Teil ausgetauscht, vor allem die Zimmerbeleuchtungen, aber so diese, ich habe noch ein paar halt so das Nachtlicht vom Kleinen, ist halt so ein LED-Streifen am Bett, wo nicht geht, dann haben wir hier halt so im Wohnzimmer verteilt 5 so kleinere Lampen für so Gemütlichkeitsbeleuchtung, also für Fernsehlicht im Prinzip. Das wäre halt mit Shellys einfach zu teuer gewesen. Also habe ich da halt immer noch, ich schätze mal, ich habe so 15 Lampen alles zusammen. Also nicht wenig, aber ist auch nicht mehr. Ich habe mal irgendwie 25 gehabt. Also ein Teil ist schon rausgeflogen. Einfach so Sachen, wo ich jetzt sage, Einfahrtsbeleuchtung, da stört es mich nicht, wenn die mal nicht geht oder sowas. Und sowas. Also so Dinge haben wir schon noch als Zigbee. Und dadurch, dass ich halt dann relativ viel zusammengekauft habe aus unterschiedlichen Welten. Also ich habe immer Angebote von Philips, habe ich mal was gekauft, dann habe ich von Osram was gekauft und von Drahtfree und von Inner und wie sie alle heißen. Also unterschiedliche Hersteller und deswegen geht's schlecht oder teilweise auch gar nicht mit dem Hue Gateway und mit dem Drahtfree Gateway. Weil die zwar die Lampen können, aber zum Beispiel, ich habe ganz viele so kleine Raumsensoren mit Temperatur. Da habe ich mal irgendwie 8 Stück bei AliExpress bestellt für 5-6 Euro Stück oder sowas. Nicht mal ganz.
Okay.
Ich glaube also einfach cool. So wenige, die ich halt verteilt habe im Haus. Und die
sprechen. Also einfach, also schlicht und ergreifend Temperatur, also genau. Also sagen heute ist hier als 21 Grad in dem Raum.
Genau, Raumtemperaturfühler. Okay. Ich habe ein paar so Fensterkontakte und halt Bewegungsmelder und einen Vibrationssensor für einen Briefkasten. Wenn jemand was reinwirft, dass es vibriert und dann mir benachrichtigt. Egal, auf jeden Fall habe ich ein paar Sensoren und ein paar Lampen und so weiter. Und deswegen habe ich mir schon vor längerer Zeit, also fast eigentlich ein paar Wochen, nachdem ich mit diesem Zigbee angefangen habe, habe ich mir mal Decons angeschaut. Das ist so ein, will ich nicht was Falsches sagen, es ist glaube ich kein Freeware-Projekt, aber auf jeden Fall Open-Source-Projekt. Es ist auf jeden Fall, kannst du es runterladen. Die Software ist kostenlos. Du kannst es dir auf einen Raspberry Pi packen oder auf einen Windows oder auf keine Ahnung was auch immer. Hast dann normalerweise so einen Zigbee-Stick oder ein Zigbee-Modul, wenn es ein Raspberry Pi ist. Und der macht dann quasi auch dieses Zigbee auf und du kannst einfach alle möglichen Herstellerlampen und so weiter miteinander verknüpfen. In einer Software und die Oberfläche sieht einigermaßen okay aus. Die gibt's auch mit Homebridge, dass du halt mit dem iPhone koppeln kannst und so weiter. Also ist eigentlich alles ziemlich rund, die Geschichte. Ich habe mich da eben für dieses Raspberry Modul entschieden, dass man einfach auf den Raspberry draufsteckt, auf diese Pinleiste eben. Und dann installierst du die Software oder lässt du die SD-Karte runter, das Image von der SD-Karte und dann installierst du es und dann ist alles gut. Und das hat auch, ja, jetzt 2 Jahre, glaube ich, gut funktioniert. Und dann vor 4 Wochen habe ich mal wieder ein Update gemacht von Raspberry, also so ein System-Update. Und dann hat er plötzlich in Decons das Zigbee-Modul nicht mehr gefunden. Und dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Also es hat sich darin geäußert, dass meine Frau durch das Haus gerufen hat, ey, die Lampe im Wohnzimmer geht nicht mehr an, das Fernsehen geht nicht mehr an. Was machst du denn jetzt schon wieder? Weißt du, hast mal schon wieder gesagt, das kann ja nicht an mir liegen oder an irgendwas, sondern das muss ja nicht viel
liegen. Kennst du den Begriff Mansplaining?
Ja, genau. Und dann habe ich da in die Oberfläche reingeschaut und wirklich, jetzt waren alle Lampen weg. Dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, was ist jetzt los? Weil diese Lampen anlernen, das ist ja die Hölle. Dann habe ich mir überlegt, okay, bevor du das jetzt wieder anfängst, holst du einfach ich speichere jede Woche so ein Image weg, also so ein SD-Karten-Image, ein Abbild, ladst es wieder auf die SD-Karte, steckst wieder in Raspberry ein, hat es wieder funktioniert. Und dann habe ich versucht, das irgendwie zu debuggen, welches von diesen Paketen das einfach zerbricht, also welches das kaputt macht und habe da, glaube ich, mindestens eine Stunde lang versucht, also du kannst auf dem Linux-Kernel kannst quasi sagen, Upgrade all, dann macht er wirklich alle Pakete oder du kannst jedes Paket einzeln machen und das waren irgendwie so 50 Pakete oder sowas und ich habe einfach von vorne bis hinten immer eins jedes nacheinander updated und das letzte abgedatet ging. 2 Tage später ging es wieder nicht, also wirklich so total
Scheiße.
Dann habe ich mir überlegt, okay, geht ja wohl nicht, installierst mal neu, habe mir ein neues Image von Decons runtergeladen, komplett frisch installiert, reingepackt, der hat den Gateway gesehen, ich habe das Backup eingespielt mit den ganzen Lampen und so weiter drin, sieht er die Lampen wieder nicht. Und dann so eine Geschichte. Und dann habe ich irgendwie langsam so an mir gezweifelt, ob ich was falsch mache oder am Gerät gezweifelt. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt muss man was anderes probieren und habe mir, das gibt's auch einen USB-Stick für die Synology, an die Synology hingesteckt, gesteckt und im Docker-Container gestartet. Da hat's dann erstmal funktioniert. aber auch eher so leidlich. Und dann habe ich mir irgendwie gesagt, gut, dann fängst halt von vorne an, das ganze Zeug zu machen, und habe mal wirklich einen Tag, glaube ich, also gefühlt auf jeden Fall versenkt, jeden einzelnen Sensor wieder zu verbinden, jede einzelne Lampe zu verbinden.
Ist es dann auch bei den Sensoren irgendwie mit dreimal drücken und vorher resetten müssen und dann irgendwo hinhalten, oder?
Die sind relativ einfach. Die Sensoren kannst du relativ schnell durchmachen, aber die Lampen, also vor allem diese IKEA-Lampen, wenn die resetten willst, musst du ja fünfmal einen ausschalten. Ja. Und die Philips-Lampen gehen, kannst du nicht über eine Struktur, also über irgendeinen Code oder sowas oder eine Frequenz resetten, sondern musst den Dimmer plus die 1 und die 0 drücken, an die Lampe hinhalten und dann warten, bis die Lampe resettet wird.
Ja.
Und lauter so Sachen. Dann die die Osram-Dinger, da musst du immer 5 Sekunden warten. Also kannst sie ausschalten, 5 Sekunden warten, einschalten, 5 Sekunden warten, ausschalten, 5 Sekunden. Und mach das mal mit einer Lampe, die keinen Schalter hat, sondern die in der Steckdose steckt. Oder das war echt furchtbar. Und in der Garage verbaut ist als Außenbeleuchtung mit in einer Hohlwanddose, wo irgendwie dir die Finger aufschneidest beim Außenein. Also es war alles okay, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das alles sauber in meinem Docker-Container auf der Synology gehabt, also in der virtuellen Maschine auf der Synology. Hat tadellos funktioniert, nur die Lampen sind halt nicht ein und nicht ausgegangen. Also der hat immer den Befehl geschickt. Oder du hast halt auch an ausgeklickt, in der Software, in der Oberfläche war immer die Lampe schön an, aber irgendwie ist der Befehl nicht bei der Lampe angekommen. Dann habe ich ein bisschen gedebuggt und festgestellt, also das ist jetzt, wie gesagt, kein Elektrotechniker oder kein Linux-Admin. Aus irgendeinem Grund klaut die Synology dem USB anscheinend den Strom, wenn er zu lange inaktiv ist. Und der Decons USB-Stick braucht wohl so eine halbe Minute, bis er hochgefahren ist, wenn er wieder Strom kriegt. Also wenn du quasi auf die Lampe auf angedrückt hast, hat die Synology gemerkt, oh, Strom auf USB, hat den Strom angeklickt. Und dann hat sich so der Conbi-Stick irgendwie gemeint, so, was? Oh, anschalten. Und dann hat er irgendwie angeschaltet. Auf jeden Fall habe ich da wirklich ein ganzes Wochenende versenkt in dieses Ding. Zwischenstand jetzt ist, oder beziehungsweise abschließender Stand ist, anscheinend hat mein Raspi-Modul einen Schuss. Das geht auf jeden Fall nicht mehr. Jetzt habe ich an den Raspberry Pi das Conbi-Modul gesteckt und bin jetzt eigentlich wieder glücklich und funktioniert wieder. Aber halt auch wieder so unnötige 2 Tage Versenkaktion von einem funktionierenden System auf ein kaputtes System und dann wieder zurück zum funktionierenden System.
Und das nur, weil Michael unbedingt Updates machen will.
Ja.
Das ist eigentlich das Learning daraus, dass ja so alt ist wie die Technik selbst. Never change a running system.
Ja,
aber sonst hast du halt dann letzten Endes auch wieder 5 Jahre alte Software irgendwo rum,
ja,
online.
Genau. Das ist
auch scheiße.
Das ist das Problem. Und Zigbee ist, was man so hört, jetzt nicht unbedingt der sicherste Standard. Also da sollte man schon zumindest vom Kernsystem regelmäßig Updates machen und insofern weiß es selber.
Der Name des Programms, der mir jetzt gerade entfallen ist, der mit D anfängt.
Decons?
Decons. Das würdest du empfehlen, dann, wenn jemand mehrere Zigbee-Lampen von unterschiedlichen Herstellern hat, oder?
Genau. Also ja, also bei Lampen an sich geht meistens auch der Gateway, das Gateway des Herstellers. Also Hue kann auch mit IKEA oder Osram-Lampen sprechen, aber wenn es dann halt wirklich in die Sensorengeschichte geht, in die Türsensoren, in die Bewegungsmelder und so weiter, also da ist es halt schon so, schon allein wenn du ein IKEA, das war ganz am Anfang, wenn du ein IKEA Drahtvieh-Gateway hast und ein IKEA Bewegungsmelder, dann versucht der Bewegungsmelder sich immer in die an eine Lampe zu binden, und wenn du dann sagst, du willst den aber zum Beispiel das können wir vielleicht nächstes Mal, wenn Martin dabei ist, nochmal drüber reden. Wenn du das dann irgendwie universeller einsetzen willst, wenn du zum Beispiel sagst, du willst, dass der Bewegungsmelder halt zwei Lichter anmacht oder du willst, dass der Bewegungsmelder dieser Status Bewegung und Nichtbewegung einfach abhängig von der Anwesenheit zum Beispiel schaltet. Oder bei mir ist es so, ich habe draußen in der Einfahrt halt die zwei Lampen auf so 20% gedimmt, dass immer so ein bisschen Licht im Gang, im Hof ist. Und wenn jemand hingeht, dann schalten sie auf 100% hoch. Und wenn der wieder weg ist oder wenn die Bewegung zu Ende ist, dann schalten sie wieder auf 20% runter. Sowas kannst du halt mit dem normalen Gateway oder beziehungsweise mit unterschiedlichen Herstellern dann nicht so einfach verknüpfen.
Also ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich es in der IKEA-App oder mit dem IKEA-Gateway so machen könnte.
Genau, genau. Müsste ich nachschauen. Das ist halt ein Ding und vor allem, du hast, also ich meine, so ein Raspberry Pi bist halt bei 30, 40 Euro, sagen wir mal 50 Euro mit Speicherkarte und Netzteil. Dann hast du dieses Modul oder diesen Stick, der kostet allerdings auch nochmal 40 Euro, also bist bei knapp 100 Euro, sage ich jetzt mal, und hast dann so ein Gateway, der einfach für alles, was Zigbee spricht, funktioniert.
Wenn er funktioniert.
Und dann kannst du halt auch zum Beispiel diese kleinen Temperaturfühler aufhängen, verteilen. Du kannst, es gibt von Aquara, das ist so eine Xiaomi-Tochterfirma, gibt es auch Bewegungsmelder, die total klein und knuddelig sind. Die sind irgendwie so groß wie ein, vielleicht so groß wie ein Daumen. Die eigentlich ziemlich cool sind und sehr gut funktionieren und die haben da meistens auch gleich eingebaute Temperaturfühler, also weißt auch da, wo der Ding ist, wie warm es ist, wenn du jetzt zum Beispiel im Treppenhaus Temperatur messen willst und lauter so Sachen. Also,
welche Batterien sind in deinen Temperaturfühlern drin?
Das sind diese 30, 32 heißen die, glaube ich, so Flachbatterien.
Also diese flachen da,
diese oder? Flachen, also die auch bei IKEA mit drin sind. Und die halten erstaunlich lang. Also meinen ersten von Xiaomi habe ich mir vor knapp zwei Jahren gekauft und da ist Batterie immer noch so auf 40-50%.
Ja, ist okay, cool.
Also ich meine,
das ist schon was mich so ein bisschen stört. Jetzt ich habe ja die allereinfachste Variante gewählt. Ich habe ja wirklich nur Drahtfree Zigbee Lampen und Schalter. Vor allem, weil ich mich einfach nicht so gut auskenne wie Michael, der dann andere Möglichkeiten findet und dem das dann auch Spaß macht. Bei mir ist eher das Problem, wenn es dann nicht funktioniert, kriege ich eine auf den Deckel und dann muss ich halt doch die einfache Variante für mich wählen. Aber also das ist schon was ja, stören ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe jetzt in vier Räumen Drahtfree-Lampen. Fünf Räumen Drahtfree-Lampen und zweimal mit Bewegungsmelder und dann eben mit normalem Knopfschalter. Und da musste ich jetzt schon das ein oder andere Mal schon die Batterien austauschen und es wird halt irgendwann lästig. Und diese Dinger gibt's ja nicht aufladbar.
Nee.
Also ich habe jetzt auch fast überall im Haus die Fritz-Thermostate, wo du auch Batterien wechseln musst. Also es musste wahrscheinlich so einmal in eineinhalb Jahren machen, war es jetzt bei mir, glaube ich. Aber da hast du zumindest aufladbare Batterien.
Was? Eineinhalb Jahre?
Ja, den ich schon sagen.
Okay. Nee, also ich habe auch die Fritz-Thermostate bei mir in den Schlafräumen und die sind, also so in einem halben Jahr sind die bei mir leer, auch mit Akkus. Aber das ist jetzt auch so ein subjektives Gefühl, das ich jetzt nicht in Daten gießen kann, aber ich habe den Eindruck, dass, also ich habe zwei so diese runden Taster, diese üblichen runden IKEA-Taster mit der Mitteltaste und den zwei Pfeiltasten heller, dunkler Tasten. Genau. Wenn die an Dekons hängen, aus meiner Ansicht brauchen die weniger Energie. Also ich weiß nicht warum. Also ich habe auch die Bewegungsmelder. Ich hatte früher, wie ich den Drahtfree Gateway gehabt habe, ich habe ja auch so angefangen, hatte ich im Bad, in der unteren Toilette hatte ich den Bewegungsmelder von IKEA und zwei so GU10-Strahler, die drauf angesprungen sind. Und ich glaube, die hat vielleicht 3 Monate gehalten oder sowas. Und ich habe jetzt wirklich seit einem halben Jahr jetzt einen, also mit der D-Cons-Verknüpfung, seit einem halben Jahr das nicht mehr gewechselt und der ist immer noch auf 80-90% oben. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das IKEA-Gateway, wie gesagt, das ist jetzt so mein Eindruck, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, ich habe so den Eindruck, dass das IKEA-Gateway ein bisschen was von dieser ganzen Steuerungsgeschichte an die Bewegungssensoren auslagert und oder an die Schalter auch auslagert und wenn die halt ganz normal als Schalter verwendet werden und quasi immer nur, wenn jemand drauf tippt, halt schnell einen Impuls an das Gateway schicken, wie es jetzt in meinem Fall der Fall ist, halten die halt einfach länger. Das ist auch bei den Temperatursensoren so der Fall. Ich glaube, die sind so eingestellt, dass die tatsächlich nur funken, wenn sich an der Temperatur was ändert. Also das heißt, wenn sich halt, ich glaube, da ist so ein Threshold von einem halben Grad, also wenn die Temperatur ein halbes Grad hoch und runter geht zum letzten Messwert, dann pingen sie wieder das Gateway an und schicken die neuen Werte. Und es kann halt auch mal sein, bei mir jetzt im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, da ist halt nicht viel Bewegung drin, also dass die meinen ganzen Tag vielleicht nichts schicken oder sowas, kann ich mir jetzt schon vorstellen.
Wenn du gut gedämmt hast, dann schon.
Ja. Ja. Oder nee, nicht Lust ist. Das wäre jetzt zum Beispiel auch sowas, wo du, keine Ahnung, mal in einer Sonderfolge mal drüber reden kannst, wie du zum Beispiel Zigbee-Temperaturfühler zu verwenden kannst, deine Fritz-Thermostate besser hinzubekommen.
Oh, das ist natürlich schon sehr spannend. Das ist sehr spannend. Ich bin da dazu übergegangen, dass ich dann. Also ist hauptsächlich im Kinderzimmer so, weil dort die räumliche Situation so ist, dass der Thermostat mit dem Temperaturfühler hinter einem Möbelstück platziert ist. Und logischerweise, da hinten wird es halt schneller warm. Ja. Und dann habe ich
eine Schaltsteckdose.
Das hört sich
von
habe ich auch
AVM genommen und hast das als Temperatursensor verwendet.
Ja, das war der erste Lösungsansatz, der dann aber auch schlecht funktioniert hat, weil da wo ich die platzieren wollte, diese Steckdose, hat sie meine Tochter immer rausgezogen. Und ganz verstecken kannst du es ja da auch wieder nicht, weil sonst wird es nicht warm.
Genau.
Also habe ich über ich würde sagen, so eine Dreiviertelwoche habe ich halt an den Reglern gespielt, jeden Morgen sozusagen.
Ja.
Also ein automatisiert dann ins Zimmer, nein, so, ist es ihr zu warm? Ja, ich glaube schon, aber ist genug. Dass ich das auch wirklich nur einmal am Tag gemacht habe, einfach um dann auch zu, weißt du, wenn es draußen kalt ist, ist dann nochmal anders. Ja. So viel zum Thema Smart.
Ja. Sag mal, in dem neuen Haus hast du denn da für eine Heizung? Öl, oder?
Nee, oder? Gas.
Gas, sehr gut.
Gas.
Weißt du zufällig, wie alt die ist?
Die ist sehr neu. Die ist nicht älter als 10 Jahre.
Okay.
Ich glaube sogar nicht älter als 10 Jahre, stimmt.
Okay. Weil ein Bekannter von mir auf Twitter hat nämlich letztens so die Frage rumgereicht, was macht, der hat sich auch ein Haus gekauft und hat dann so ein Bild von den üblichen 70er Jahre oder 80er Jahre Zentralthermostat, der meistens entweder im Wohnraum oder im Esszimmer hing oder in der Küche hing.
Ja.
Gepostet und gefragt, wie man denn sowas smart macht. Und nachdem ich das gerade massiv hinter mir habe, ich habe ja auch letztes Jahr eine neue Heizung bekommen, die jetzt seit einem Jahr läuft, und davor eine Heizung gehabt, die sehr viel Zuspruch benötigt hat, habe ich ihm gesagt, reiß das Ding raus.
Ja.
Weil hast du Fußbodenheizung oder gemischt?
Gemischt dann. Also im Bad werden wir dann Fußbodenheizung haben, aber sonst nicht.
Nur im Bad?
Ja.
Okay. Warum? Also mal abgesehen von Geld.
Geld. Okay. Auch Geld und tatsächlich ich habe
warme Füße?
Ich habe ultra warme Füße und ich kann es einfach nicht leiden, wenn das von unten so komisch warm kommt.
Okay.
Das mag ich nicht. Und meine Frau hat sich dazu entschieden zu sagen, ja, okay, mein Gott, wenn das nicht leiden kann, dann lass ihn doch.
Also hatte ich auch, wie wir hier eingezogen sind, wir haben überall Fußbodenheizung bis auf diese drei Schlafräume. Inzwischen würde ich es liebigst und würde es eigentlich am liebsten überall nachrüsten.
Echt?
Okay. Und zwar schon allein, also gut, ich meine, gehen wir wieder zurück zu diesem Smart Home Geschichte. Also, Die Fußbodenheizung ist halt unglaublich dankbar an sich, weil die halt sehr träge reagiert.
Genau.
Sie ist aber auch ein ziemliches Arschloch, weil sie so träge reagiert. Das heißt, du musst, um so eine Fußbodenheizung einzurichten, relativ viel Zeit einplanen und viel messen und so weiter. Wir haben hier keinen Raumthermostat in den Wohnräumen, sondern wirklich nur eine, wie heißt das, witterungsgeführte Heizung. Also das heißt, wir haben halt einen Außenthermostat und dann gibt's ja diese ominöse Kurve und den Nullpunkt, den du, wenn du dich mit deiner Heizung irgendwann mal beschäftigen willst, wirst, was dir auf jeden Fall bevorsteht, wirst du auch drüber stolpern, dass es einen Nullpunkt und eine Kurve gibt. Das heißt, es ist eigentlich ziemlich einfach. Man muss, wenn man es einmal kapiert hat und dann auch mal ausprobiert hat, merkt man ganz schnell, wie das funktioniert. Nullpunkt heißt schlicht und ergreifend tatsächlich, welche Temperatur die Heizung bei 0 Grad in diesen Heizkreis reinlässt.
Aha.
Also du musst dir quasi, wenn es draußen 0 Grad hat, habe ich jetzt zum Beispiel, jetzt müsste ich lügen, 28 Grad, glaube ich, in der Fußbodenheizung. Und irgendwas um die 50 Grad in den normalen Heizkörpern. Das ist jetzt auch schon der Unterschied, wo du siehst, bei einer Fußbodenheizung kannst du halt wesentlich niedrigere Temperaturen, was das Ganze auch wesentlich einfacher macht, wenn du zum Beispiel Solarthermie auf dem Dach hast. Weil da geht's halt auch im Winter, wenn irgendwie 40, 45 Grad irgendwie liefern Temperatur, kannst du damit noch gut dein Haus heizen. Zumindest mal die Räume, die mit Fußbodenheizung ausgestattet sind. Und dann die Kurve, die sagt dann quasi, das ist quasi so der Fingerabdruck von deinem Haus, die sagt dann an, wie viel Grad der Vorlauf, also die Temperatur in die Heizkörper reingeht, wärmer werden muss für jedes Grad, wo es kälter wird draußen. Mhm. Also du sagst dann zum Beispiel, bei 0 Grad sind es 25 Grad oder 28 Grad und bei minus 10 Grad muss er dann zum Beispiel mit 32 Grad oder mit 33 Grad reingehen. Das ist also im Prinzip das ist so ziemlich das Einzige, was du einstellen kannst.
Das ist dann auch also warum das so ist, geht es um die Energieersparnis wahrscheinlich,
oder? Genau. Weil du halt die Temperatur von der Heizung an sich so niedrig wie möglich haben willst. Weil jedes Grad mehr braucht halt einfach mehr Energie. Das heißt, ich habe die Heizkreise oben in den drei Schlafräumen sind die halt bei mir wirklich die am heißesten brauchen, einfach von der Temperatur her. Habe die quasi mal so eingestellt, dass ich einfach alle drei Thermostate von den Heizkörpern runtergeschraubt habe, dass sie so heiß wie möglich werden. Und dann einfach mal zwei, drei Tage lang mit dieser Kurve gespielt habe, dass die Temperatur in den Räumen immer so ist, wie sie sein soll. Also das war ein bisschen blöd, weil du halt, ich will halt im Schlafzimmer wollen wir halt eigentlich so gut wie geil, also da wollen wir halt 18 Grad haben. Beim Kinderzimmer aber vielleicht 21 oder 22 Grad.
Das mal meiner Frau.
Und dann haben wir halt irgendwann mal rausgefunden, dass unser Heizkörper im Büro halt wesentlich mehr Energie abgibt als der im Kinderzimmer. Das heißt, der kann das Ventil wesentlich mehr zumachen. Und so weiter. Also haben wir das so eingestellt, dass das Kinderzimmer einfach auf 22 Grad hochgeheizt werden kann. Haben dann die Thermostate wieder montiert und dann halt so eingestellt, dass die Temperatur passt. Das war dann quasi unsere maximale Temperatur vom Heizsystem. Und von da aus haben wir das dann zurückgerechnet. Das haben wir dann, oder was heißt zurückbewegt. Dann haben wir quasi den Warmwasser so eingestellt, dass er passt. Mhm. Und dann haben wir den, die Fußbodenheizung so eingestellt, dass sie passt. Und mit der Einstellung sind wir wirklich irgendwie 7 Jahre problemlos durch den, durch die Jahreszeiten kommen. Ohne dass wir irgendwie viel nachjustieren mussten. Jetzt haben wir es halt nochmal einstellen müssen, ein bisschen anders einstellen müssen, was ich jetzt auch nicht verstehe oder was nicht in meinen Kopf fallen will, weil eigentlich sich ja am Haus nichts geändert hat. Aber weil wir eine neue Heizung haben, hat sich jetzt auch zum Beispiel die Steilheit von unserer Kurve verändert. Verstehe ich zwar nicht, aber scheint wohl irgendwie nicht ungewöhnlich zu sein. Ich bin jetzt davon ausgegangen, wenn ich vorher mit 35 Grad oder sowas oder mit 28 Grad in den Heizkreis reingefahren habe und es war warm, dann muss ich jetzt nach der Heizungsumstellung auch wieder mit 28 Grad in den Heizkreis reinfahren und es bleibt gleich warm. Aber ist nicht so. Also entweder
Hat ihr dann einen langsameren Austausch irgendwie?
Also die Pumpen sind halt neu und die alten Pumpen waren halt so Stromfresser Grundremmingen-Pumpen. Die halt irgendwie so.
Kann man das so bei Michael vorstellen, irgendwie im nicht im Vorgarten, sondern hinten irgendwo so eine, weißt du, diese Öl, die so.
Also du wirst lachen. Also unser Voreigentümer hat sich ja hier ausgetobt mit keine Ahnung was. Wir hatten tatsächlich 14 Pumpen in dieser Heizung.
Okay.
Weil wir, also eine von der Solarthermie, dann hatten wir zwei vom Fußbodenkreis, eine vom normalen Kreis, dann hatten wir einen Feststoffbrenner, wo man so Holzscheite brennen kann für Zentralheizung. Also du konntest quasi Öl, Holz heizen, da war nochmal eine Pumpe, dann hast die Umwälzpumpe von der Warmwasser, dann hast die Ladepumpe vom Boiler, dann hat man eine Umwälzpumpe im Solarpuffer und dann hat er in den Kachelofen auch nochmal so eine Wärmetasche, so eine Wassertasche reingebaut, wo auch nochmal eine Pumpe drin war. Also ich hatte so 450 Watt Grundlast nur von den Pumpen im Heizungsraum.
Scheiße.
Und natürlich die neuen Hocheffizienzpumpen, die arbeiten halt ganz anders. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen wärmer reinfahren. Dafür ist die Heizung auch viel sparsamer und der Strom ist halt einfach viel besser. Genau, aber das ist so die Grundeinstellung, die wahrscheinlich dir auch bevorsteht, wenn du dann mal in einem halben Jahr, guten halben Jahr mal in das Haus gehst und
du, da ist Sommer.
Okay.
Das ist ein Problem für den späteren Stefan. Für den Zukunfts-Stefan.
Ja, hast du schon eine Wiedervorlage gemacht für den 1. September 2021 Heizung einstellen.
Heiz nochmal Technikblase Episode 89 anhören, nochmal erklären lassen, was die Kurve bedeutet.
Ich komme dann auch gern vorbei und stell das ein.
Ja, das ist sehr nett. Da wird dann gegrillt.
Ja, so. Auf jeden Fall, wie gesagt, Heizung. Ich meine, wir pumpen natürlich immer noch wie so ein Tier einfach warmes Wasser durch Metallrohre, um unsere Buden warm zu kriegen. Aber ja, hat sich anscheinend bewährt.
Hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, teilweise auch Infrarotheizungen zu verwenden. Da bin ich aber, also nachdem ich jetzt da eine im Büro habe, die jetzt eher an der am günstigen Ende des Preissegments ist, muss ich aber sagen, wird das, glaube ich, nichts für mich. Mhm. Also das im Haus zu haben. Jetzt für dieses Kellerbüro ist das okay. Aber sonst, also mir gefällt zum einen die Wärme nicht so gut. Und es ist halt doch ganz, ganz massiv. Also ich meine, das ist jetzt hier so ein, was wird das sein? Ein Meter vielleicht auf, also Meter Länge und 50 Zentimeter hoch oder so. Eine Platte. Und halt doch so, je näher du dran bist, desto wärmer ist es. Je weiter du weg bist, oder wenn du es dann wieder ausmachst, dann ist es kühl. Also, die sind ja schon, also sind eine Zeit lang, finde ich, sehr gehypt worden, diese Infrarotdinger. Muss ich jetzt sagen, überzeugt mich jetzt nicht vollumfänglich.
Nee.
So wie ich sie jetzt habe, ich habe hier so ein großes Schreibtisch und ich habe die halt drunter. So kriege ich halt warme Füße und einen warmen Schenkel.
Aber auch die andere Seite ist kalt.
Richtig. Ja. Nee, ich hab, nicht ganz kalt, aber
ich hatte ja,
so warm halt.
Ich glaube, das habe ich sogar hier schon mal erzählt, dass ich das Problem hatte mit meiner Super-Optimierung von wo der Kleine noch nicht im Haus war, also beziehungsweise wo er noch nicht im Kinderzimmer gespielt hat, sondern wo er halt auch geschlafen hat. Da war natürlich auch das Kinderzimmer so eingestellt, dass es, oder da war der ganze Heizkreis so eingestellt, dass es halt so 18, 19 Grad hoch war, warm war. Und ich habe mir diese Fritz Dingsbums-Thermostate, Heizungsthermostate gekauft. Mhm. Und der Held hat ja Freitagnachmittag mal Homeoffice gemacht und ist dann nach Hause gefahren und hat sich gedacht, haha, jetzt bin ich ja noch im Büro in Kempten und schalte einfach meine Heizung auf 21 Grad, also schön Miegele ist, wenn ich daheim mich ins Büro setze und dann komme ich heim, dann hat es halt wieder bloß 18 Grad, weil halt einfach die Temperatur nicht hingeht. Ja, aber jetzt im Büro oben habe ich mir jetzt einfach so eine Fußmatte, so eine heizbare Fußmatte gekauft.
Ja,
weil ich Fußbodenheizung im Büro habe.
Darf ich das erzählen? Ich werde den Namen nicht nennen. Ein sehr, sehr guter Bekannter von mir hat, also das ist auch Zocker, mit dem spiele ich schon das ein oder andere Mal auch online zusammen. Und der hat sich, und das finde ich irgendwie sehr niedlich, beheizbare Wollschuhe gekauft. Mit USB.
Sehr gut, sehr gut.
Das sind halt, die sehen halt aus wie so Puschen, ja, und sind beheizbar. Ja. Und ich, also für mich ist das ja die Horrorvorstellung. Also genau das, damit könntest du mich foltern.
Nee, ich weiß nicht, ich mag das schon ganz gut. Es gibt von Metabo, gibt's Jacken mit Heizeinlagen, die du mit den 18-Volt-Akkus von Metabo betreiben kannst. Das finde ich auch sehr großartig. Da hast du so einen 18-Volt-Akku in der Tasche und deine Jacke wird warm.
Aber was ist bei mir? Ich bin da aber eh. Also mir ist fast nie kalt. Also selbst mit offenen Fenstern, jetzt Corona-mäßig jetzt im Büro, letzte Woche auch, mir ist da selten kalt. Mir ist dann eher zu warm.
Mir ist eigentlich auch, also ich bin da so, also mir wird auch selten am Körper kalt, aber an den Füßen wird mir sehr schnell kalt, wenn ich keine Schuhe anhab, aber oder keine Socken anhab. Und ich mag eigentlich daheim keine Socken anhaben, weil ich es irgendwie, weiß nicht, ich laufe eigentlich meistens
daheim barfuß
drauf.
Deswegen möchtest du einen Fußboden halten.
Genau. nee, aber was ich noch einwerfen wollte, das ist auch so ein bisschen das Problem, wo ich gespannt bin, ob da irgendeiner der Hersteller von den Heizungsherstellern vorprescht und eine Lösung präsentiert, nämlich bei diesen Heizkörpern. Wir hatten ja vorher gerade gesagt, dass es dass jedes Grad mehr im Vorlauf, also in der Energie oder in der Temperatur, die du in die Heizung reinschiebst, brauchst einfach mehr Energie. Und zwar also nicht linear, sondern einfach auch ein bisschen so wachsend mehr Energie. Also keine Ahnung, ein Grad mehr bedeutet einfach unverhältnismäßig mehr Energie. Deswegen willst du es ja so kalt wie möglich haben. Aber wenn du jetzt an jeder Heizung so ein Temperaturthermostat hast, dann fahren die ja nur die Heizung runter.
Richtig.
Und die Rückmeldung von den Thermostaten an die Heizung, wie viel die gerade brauchen oder wie wo gerade der Thermostat steht, also ob der auf 1 oder auf aus oder auf 5 oder auf 4 steht, keine Ahnung. Diese Information verarbeitet, glaube ich, wirklich noch keiner. Also das heißt, es kann halt sein, dass wenn die Sonne reinstrahlt aus Versehen und halt deinen Außenthermostat nicht trifft, weil der hinterm Haus ist und du plötzlich im Wohnzimmer 25 Grad hast und die Thermostaten alle zumachen, schiebt die Heizung trotzdem weiterhin fröhlich volle Energie in das Ding. Und es gibt von Wissmann jetzt eine V-Care heißt es, V-I-Care System, wo ich noch nicht rausgefunden habe, ob das kann oder nicht, weil da verbinden sich die Thermostate direkt mit dem Heizsystem. Also du hast so ein Steuergerät an der Heizung, mit denen dann auch die Thermostate verbunden werden. Und da würde es mich echt mal interessieren, ob das diesen Schritt weitergeht und halt sagt, hey, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich bin im Urlaub und alle meine Heizungen sind über die Thermostate auf Null geschalten. Also schalte ich jetzt zum Beispiel einfach mal den Heizkreis ganz aus und pumpe da überhaupt keine Energie mehr rein. Das wäre mal nämlich wirklich smart.
Das darfst du nicht, glaube ich, oder? So frostschutzmäßig.
Naja, Also das, das,
ja, aber
nee, das, also das haben sie im Griff. Also das hat jede Heizung im Griff inzwischen. Mhm. Also zumindest jede, die neue ist. Also meine, du kannst auch die Heizkreise komplett ausschalten. Und die macht trotzdem, ich glaube, einmal in der Woche für 2 Minuten einfach die Pumpe an, dass die nicht festfrisst oder sowas. Ja. Also das hat inzwischen moderne Heizungen, haben sie schon im Griff. Aber auch wenn du jetzt zum Beispiel die Heizkörper auf 16 Grad runterstellst, was ja, ich glaube, 15, 16 Grad ist so meistens die Grenze zwischen der Frostschutzgeschichte. Da reicht es ja, wenn die wissen, hey, es hat in dem Raum jetzt immer noch 20 Grad, dann kann es ja trotzdem der Heizkreis ausgeschalten bleiben. Ja, da ist Smartifizierung noch viel Luft nach oben.
Das wäre klug. Und ich möchte über zwei sehr, sehr nicht kluge Sachen noch kurz sprechen, weil mir das ein wenig Sorge bereitet, so in die Zukunft geblickt. Wir sprechen ja oft hier im Podcast darüber, dass smarte Algorithmen oder KIs irgendwann eine kleine Revolution darbringen werden, dass wir nicht mehr selber hinterm Steuer sitzen müssen, wenn wir Auto fahren, oder dass uns das Netflix schon weiß, was wir gucken wollen, wenn wir den Fernseher noch gar nicht angemacht haben. Da gab es jetzt in dieser Woche zwei Beispiele dagegen. Also zumindest dagegen, dass das noch nicht gut funktioniert. Ich finde beide sehr lustig. Eins habe ich Michael schon geschickt. Beschreibe folgende Situation. Stellt euch vor, ihr schaut ein Fußballspiel an. Aus der zweiten schottischen Liga war es, glaube ich, oder erste schottische Liga, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und die Fernsehübertragung, Kameraleute sind teuer, wird natürlich auch immer weiter smartifiziert. Und es werden autonome Kameras eingesetzt, die dem Ball folgen sollen. Also wenn ihr regelmäßig Fußball schaut, dann wisst ihr das aus der Übertragung. Da gibt's dann so eine Overhead-Kamera. Da siehst du sehr viel vom Spielfeld. Und dann gibt's natürlich noch viele weitere Kameras, die halt den Ball dann im Blick haben, dass du schöne Replays hast. Und die Kameras werden immer hin und her geschickt. Und eine dieser smarten und autonomen Kameras hatte bei einem Spiel eben in der schottischen Liga ganz massive Probleme, dem Ball zu folgen, weil sie den Ball mit der Glatze des Schiedsrichters verwechselt hat und dann immer hin und her schalten musste. Und ich meine, ich finde es gut, dass mal ein bisschen mehr Fokus auf Schiedsrichter gelegt wird. Aber das ist jetzt natürlich, um einem Fußballspiel zu folgen, irgendwie blöd. Danke. Und das ist so der Klassiker, irgendwo zu denken, so ja, irgendwas Smartes, irgendwas Computerisiertes. Ja, die können ja viel besser. Also die Kamera kann natürlich ganz prinzipiell viel schneller reagieren, als das ein Mensch kann. Und die Kamera macht doch keine Raucherpause, was der Kameramann vielleicht doch macht. Ne? Keine Ahnung. Aber das ist halt dann zusätzlich nochmal doof.
Ja.
Nee, und ein zweites, das muss ich jetzt noch ganz kurz, weil es schlägt genau in dieselbe Kerbe, ist aber ein anderes Metier. Michael, sagt dir die Band Dragon Force irgendwas?
Nein.
Muss man eigentlich auch nicht kennen. Die machen so Glam-Metal. Die sind bekannt geworden durch Guitar Hero. Hast du das mal gespielt?
Ja, ja.
Also weißt du, wo du diese... So, und da gab es das Lied Through the Fire and the Flames. Das war so das Königsstück, weil das brutal schwer zu spielen war in Guitar Hero, aber natürlich noch viel, viel schwerer in der Live-Variante. Also der Gitarrist dieser Band ist ein ganz hervorragender Musiker. Und dieses Gitarrenriff, wenn man's hört, ist wirklich sehr eingängig. Also wer mal Guitar Hero gespielt hat, wird sich daran erinnern. Through the Fire and the Flames. So, und jetzt natürlich
Ich habe gerade die Wikipedia-Seite von denen auf. Die sind ja echt auch aus, geil, ne? wie eine
geile Typen.
Ja, sehr gut.
Kulturbranche gerade eher ein bisschen arbeitslos und der Gitarrist hat sich gedacht, boah, dann streame ich, dann spiele ich doch dieses Riff oder spiele halt meine Musik im Stream auf Twitch.
Mhm.
Große Livestreaming, die größte Livestreaming-Plattform und wurde dann also sein Account automatisch gebannt, weil er die seine Musik gespielt, seine Musik gespielt hat. Und es ist halt auch wieder, auch das ist ein kleines Bonbon am Rande und wenn jetzt dann die Upload-Filter kommen, die ja natürlich kommen werden, wir wissen es alle, dann weiß ich, was uns da erwartet. Genau das.
Gab's da nicht vor Jahren mal einen Fall, ich habe gerade im Hinterkopf so einen Fall, wo eine Produktvorstellung von einem Sony-Game von irgendeinem größeren Titel, also so Kategorie Last of Us oder sowas, also so ein Sony-Exclusive mit Sahne und Kirsche obendrauf, entweder die Live-Übertragung oder das Promo-Video auf YouTube gesperrt wurde, weil es Inhalte von Sony Music enthielt. Also das war auch so, also irgendwas habe ich da im Hinterkopf, muss ich mal schauen, ob ich das nochmal zusammenbekomme, aber also diese, ich meine, du wirst ja noch aus unserer gemeinsamen Zeit früher bei All In kennen, wo ständig irgendwelche Videos gesperrt wurden. Und wenn du von einem, keine Ahnung, von einer Big Box berichtet hast und ein Auto ist vorbeigefahren mit Musik im Hintergrund, ist dieses Video gesperrt worden, weil halt der Prollo aus der Provinz mit seinem Song den Algorithmus von YouTube getriggert hat, dass da im Hintergrund irgendwas ist. Also das war schon immer, also diese ganze KI-Geschichte, also da gibt's ja so viele Beispiele auch, wo es schief gehen kann. Wir haben, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dieser Microsoft KI-Geschichte, wo du ein Bild hochladen kannst und er erkennt dann, was drauf ist, beschreibt so, also so eine Caption drauf irgendwie. Das ist ja auch teilweise grandios schiefgelaufen. Oder der Fall, wo die KI gelernt hat, dass Schwarze und Frauen benachteiligt sind und deswegen von sich aus schon mal die Schwarzen und die Frauen einfach aussortiert haben beim Bewerbungsprozess, obwohl es eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist. Also ich meine, die KI ist halt einfach, sie ist halt noch nicht so weit. Ich meine,
geh mal
zwei oder drei Folgen zurück, wie ich über die KI von meinem verdammten Auto gelästert habe, der immer noch nicht schafft, die Mittellinie von einem, keine Ahnung was, und zum Unterscheiden. Und mir immer noch bei jeder zweiten Fahrt sagt, fahr in der Mitte vom Auto, von der Straße.
Aber was bedeutet das jetzt für uns eigentlich? Weil, also diese Dinger sind ja im Einsatz. Ganz, ganz offensichtlich. Und jetzt bei dem Fußballbeispiel, ich meine, da geht ja nichts kaputt. So, also das kann man ja mal machen. Und dann hast du halt die Kamera, die auf dem Schiedsrichter läuft und nicht auf dem Ball. Mein Gott. Bei dem Twitch, bei dem Streamer oder bei dem Gitarrist, finde ich es jetzt schon ein bisschen problematischer. Jetzt glaube ich, ist die Band, also so wie ich es mir vorstellen kann, die sind ganz gut im Business. Hab mir gestern dann so ein, zwei Konzerte von denen oder halt Konzertausschnitte angeschaut von vor Corona. Also ich glaube, da ist jetzt nichts Gravierendes dabei. Aber ich meine, für viele Leute ist halt auch der Twitch-Stream eine Haupteinnahmequelle. Mhm. Und wenn der dann gebannt ist, hast du halt finanziell ein Problem. Komplette Unterhaltungsindustrie. Heißt es, dass noch mehr, dass diese Firmen da noch immer jemand Menschlichen dahinter halten sollten, weil das ist ja auch nicht möglich wahrscheinlich, einfach anlang der Menge.
Sollten auf jeden Fall. Die Frage ist, ob sie es tun. Ich meine, wenn du wirklich die Gesetzgebung jetzt zu den Upload-Filtern siehst, wo halt die Deutschen da jetzt das versuchen durchzudrücken oder jetzt auch noch, ich weiß nicht, ob es schon durch ist oder nicht. Ich meine, es gibt halt einfach auch so viel Logisches, was dagegen spricht, weil ich meine, was wird passieren? Die kleineren Unternehmen werden sich keine eigene Technik anschaffen können, weil ja, wie war das, innerhalb von 24 Stunden muss das von der Plattform genommen werden und verhindert werden, dass es nochmal draufstellt. Also das wird ein kleines Unternehmen, wird es nicht hinkriegen. Das heißt, es wird darauf rauslaufen, dass es entweder Facebook oder Google sein werden, die diese Technologie an hunderttausende Plattformen, hunderttausende Betreiber von irgendwelchen Plattformen weitergeben. Und dann haben
oder halt, Amazon.
Oder Amazon. Und dann haben halt irgendwie die drei Hersteller den Markt komplett im Griff. Und wenn dann halt ein Algorithmus mal irgendwie Scheiße baut, dann hast du es nicht nur auf einer Plattform und kannst dann auf Vimeo gehen, keine Ahnung, wenn's dir auf YouTube nicht mehr passt oder zu viel geblockt wird, weil dann auf Vimeo eben auch der gleiche Algorithmus greift und halt auch auf Vimeo deine ganzen Videos gelöscht werden. Und das ist halt schon, ich meine, das ist ja immer so das, was diese, mir fällt jetzt der Name nicht ein, die Bezeichnung nicht ein, die jetzt nicht stark beleidigend wären, diese zurückgebliebenen Herren da in den grauen Anzügen immer, die denken halt das, oder die sehen halt nur ihren Profit, oder die sehen immer nur die Chance, die sich angeblich aus dieser Situation ergibt, um mehr Profit zu machen oder diese bösen Content-Diebe da zu schnappen, aber dass sie damit einfach auf ewige Zeit raus dieses komplette Internet zerstören oder was heißt zerstören, in Mitleidenschaft ziehen und einfach ganz viel negative Auswirkungen auf dieses komplette Internet, auf diese ganze Kultur des Netzes und so weiter nehmen, ohne dass sie selber sich damit beschäftigen, weil sie ja, keine Ahnung, in ihren Mahagoni-Etagen sitzen und den Sekretärinnen noch die Mails ausdrucken lassen und das ist das Einzige, was überhaupt mit dem Internet in Kontakt kommen, außer vielleicht in der WhatsApp-Gruppe von der Privatschule ihrer Tochter oder sowas. Also das ist dann immer so ein Ding, wo ich mir sage, hey, das kann es doch nicht sein, dass wir in 2020 immer noch über sowas reden oder über sowas diskutieren.
Und vor allem beschwer dich dann mal.
Ja, genau.
Muss jetzt sagen, ich habe jetzt den Fall von dem Gitarristen Lin, weißt du, glaube ich, jetzt nicht mehr im Detail weiterverfolgt, aber ich meine, klar kann der Beschwerde einlegen, aber der muss dann wahrscheinlich irgendwie nachweisen, ja, guck mal, ich bin das, das ist meine Band, die Rechte liegen da. Also, das ist doch Kacke.
Ja, und das muss man halt auch mal weiterdenken. Ich meine, die Musik beim Upload-Filter zu treffen, das ist jetzt ja nichts, was oder sagen wir so, das ist kein gelöstes Problem, aber zumindest ein zu weitgehend gelöstes Problem. Also die Algorithmen erkennen, welches Lied das ist und die können ja relativ genau erkennen, wer da jetzt gerade die Rechte dran hat. Und dann entscheiden, sperre ich das oder nicht. Aber geh mal den Schritt weiter und geh mal in die Situation rein, wo dann plötzlich diese Infrastruktur steht und man dann plötzlich versucht, kriminelle Machenschaften über sowas zu verhindern. Dann wird es natürlich wieder irgendwelche Diskussionen geben, dass es um den Schutz unserer Kinder geht oder um den Schutz vor Terrorismus oder you name it, halt irgendwie so ein Totschlagargument zu bringen, wo keiner sich traut zu sagen, das ist nicht so schlimm, weil sonst steht da als der entweder Kinderpornografie oder Terrorismus gut findet. Und dann, wie es halt immer so ist, der nächste Schritt ist dann, das funktioniert eigentlich ganz gut, das machen wir bei normalen Kriminellen auch. Und dann muss eine KI entscheiden, ob, wenn wir zwei jetzt drüber unterhalten, keine Ahnung, dass wir heute Abend noch einen Joint durchziehen, ob das dann Ironie ist oder ob das Wahrheit ist und sowas. Und
jetzt muss ich das erstmal entscheiden. Soll ich jetzt losfahren nachher oder nicht?
Genau, wir sind halt einfach nur nicht so weit. Und ich hoffe mal, dass wir auch sehr schnell nicht so weit sind. Und insofern, auf jeden Fall muss da in letzter Konsequenz muss da ein Richtervorbehalt dahinter sein Und das wirst du ja auch nicht machen, dass dann ein Richter irgendwie 500.000 Millionen Anfragen pro Tag von YouTube-Uploads kriegt. Also das ist alles nicht durchdacht und das ist alles ganz großer Quatsch. Und ich glaube, dass die Effekte, die da, die positiven Effekte oder die positiven Treffer, die diese Software erzeugt, einfach in keiner Relation zum Stehen, was das Vorhandensein dieser Infrastruktur für künftige Generationen bedeutet. Ich meine, stell dir mal vor, Trump wäre in Deutschland Bundeskanzler und hätte so eine Infrastruktur. Also das wäre der Wahnsinn. Der hätte ja 2 Stunden später nach seiner Amtsantrittsrede hat er ja schon den ersten Executive Order rausgebracht, dass alle Witze über seine Frisur verboten werden. Und wenn seine kleinen Hände irgendwie erwähnt werden, muss der Artikel gelöscht werden und lauter so Geschichten.
Ja, da gibt's halt dann nur noch ein Medienunternehmen, das dann Fox News ist.
Ja. Wollen wir über die Wahl in den USA reden? Nein, machen wir das nächste Mal, oder?
Tatsächlich muss ich jetzt auch ins Bett.
Also ich glaube.
Und wenn wir dieses Fass jetzt aufmachen, brauche ich noch einen Joint.
Ich habe ein neues Telefon, aber auch da können wir das nächste Mal drüber reden.
Ui.
Ich hab ein iPhone 12 Pro bekommen. Und ich bin einigermaßen begeistert. Naja.
Dann teste es noch ein wenig.
Ich werde noch testen. Ja. Also das war jetzt entweder der letzte Podcast in einer ganz dunklen Zeit. Um wieder zurück auf die Wahl in die USA zu kommen. Ja. Oder es war der letzte Podcast in einer noch nicht ganz so dunklen Zeit. Also ich bin echt mal gespannt, was da am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag passiert. Naja, wir werden sehen.
Wir werden es verfolgen. Natürlich mache ich jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung. Die Allgäuer Zeitung begleitet die Wahl in den USA natürlich intensiv mit einem Live-Ticker ab 4 Uhr früh, glaube ich, oder 3 Uhr früh. Deutscher Zeit. Also wer mitzittern will, mit uns Redakteuren ja auch, der kann gerne mal auf allgäuerzeitung.de reinschauen.
Wann bist du da dabei? So aktiv?
Ich bin dabei, aber erst ab 8, glaube ich. Also wir staffeln das ein wenig.
Achso, und du hast dir die humane Zeit ausgesucht. Wann
wurde mir zugewiesen, muss ich sagen,
zum Glück. Wann wird's denn spannend? Ich glaube, das kann man nicht so sagen, oder? Also im Prinzip, ich glaube, ein spannender Punkt ist, was in Florida passiert und was in Texas passiert, habe ich irgendwie so als und Zuspitzung.
Ohio und Pennsylvania, glaube ich.
Ja. Also irgendwie habe ich, ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich so eine Liste gesehen, so ein Mindmap-Diagramm, wo irgendwie drin steht, wenn Biden Florida gewinnt, kann man eigentlich ins Bett gehen, dann ist alles gut.
Also
oder wenn er Texas gewinnt, glaube ich auch, was wohl so schon nicht unwahrscheinlich ist. Aber wenn irgendwie Trump keine Ahnung, sich dann an den an diesen Schreibtisch kettet, dann wird's wohl noch spannend.
Oh weia. Also,
na gut.
Ich wünsche dann geh du mal ins dir Bett. Eine gute Nacht. Ja, danke.
Dir auch.
Und allen da draußen drücke ich die Daumen, dass wir, wenn wir das nächste Mal unsere Podcast-Maschine anschmeißen, irgendwie dort drüben über dem Teich jemand anderen am Resolute Desk sitzen haben. Jetzt bin ich gerade echt erschrocken. Den Schlag.
Tschüss. Dann ciao und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.